Niemals lässt uns der Herr allein. Preis dem Herrn. Egal was passiert, deshalb ist auch das Thema heute für mich so wichtig. Akzeptiere keine negativen Berichte. Der Teufel versucht uns moralisch fertig zu machen durch seine Propaganda, durch negative Meldungen, durch Manipulationen in den Medien, durch Vernebelung der Gehirne der Menschen, durch Volksverdummung oder durch Verführung, durch Irrlehren, was es auch immer sein mag. Vertraue Gott, Jesus lässt uns nicht allein. Egal was passiert, egal was wir durchmachen müssen, er ist bei uns und Gott sagt, hat mir vor Jahren ein gutes Wort aus der Bibel gegeben, ich lasse dich nicht fallen. Ich lasse dich nicht fallen. Wir können fallen, wir werden fallen, wir dürfen fallen. Wir dürfen auch mal flach liegen. Im Bett liegen wir auch flach. So, dann besteht das Leben aus Plus und Minus. Tagsüber stehe ich wieder. So, Gott ist ein guter Gott. So, akzeptiere keinen negativen Bericht, ist mein Thema. Wie oft kriegst du negative Meldungen? Dein Konto ist überzogen. Oder eine andere Meldung von der Diagnose, Krebs, Tumor oder was auch immer ist. Oder ist ein Strafverfahren bei dir anhängig ist. So, da gibt es so viele negative Meldungen. Und ich werde heute die Kinder Israel betrachten, die aus Ägypten ausgezogen sind. Die sind kurz vor dem gelobten Land und dann erfahren sie, dort gibt es Riesen. Dort gibt es Riesenprobleme. Und damit fängt die Geschichte an. Und deshalb, ich möchte zuerst einmal ein Gedanken aus einem Kinderlied nehmen. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Oder da hieß es auch weiter, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Glaub nicht jedem Geist, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, liebes Christenohr, was du hörst. An Meldungen, an Informationen, was auch immer ist. Der Johannes schreibt in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet, prüft vielmehr ganz genau, ob das ist. So ist, ob das wirklich wahr ist. Redet wirklich Gott durch diesen Kerl oder durch diesen Menschen? Wirklich, der Geist Gottes will durch uns reden und stammt es wirklich, was der sagt von Gott? Deshalb, wir müssen die Geister prüfen. Und die Weissagung solltest du prüfen, das, was du hörst, die Predigt solltest du prüfen. Ein Papst in Rom hat, also im 2., 3. Jahrhundert ein Papst, der hat in Rom 7 Diakone gehabt, die mussten in verschiedenen Ecken sitzen und die mussten genau prüfen, ob das wahr ist, was er sagt, ob das richtig ist, kommt es auch richtig bei den Leuten an? Die mussten prüfen, ob das auch richtig ist, ob das wahr ist. Der Papst also hat damals noch nicht geglaubt, dass er unfehlbar ist. Deshalb prüfe die Geister. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Die Welt ist voll von Irrlehren, so vielen Sekten, so vielen Kirchen, so vielen Religionen, so viele Weltanschauungen, so viele Weltbilder, Gottesbilder und welche Bilder auch immer ist. Sei nicht zu gutgläubig, leichtgläubig oder ahnungslos und so weiter. Ja, der predigt auch aus der Bibel. In Ostpreußen, der Adolf Hitler hat nur so viel Publik bekommen, weil aus seinem Testament hat er, aus seiner Tasche ließ er ein neues Testament rausgucken. Und da sieht eine Diakonisse und sagt, guck mal, also sogar der Adolf liest in der Bibel. Der Teufel liest auch in der Bibel. Der Teufel kennt auch die Bibel. Bestens sogar. Lass dich nicht irritieren. Sei nicht so naiv, arglos und dumm. Wir sollen prüfen, ist das wirklich wahr, was da passiert, was da abläuft, was da gespielt wird? Glaube oder Unglaube kommt aus dem Hören. Das Ohr ist das erste Organ, habe ich mir sagen lassen von einer Krankenschwester, das erste Organ, das sich bei Menschen im Mutterleib sich ausbildet. Das erste Organ. So ist in den ersten 22 Tagen im Embryo und so weiter, da bilden sich die Ohrläppchen und alles, was man hört und was man hören kann, das bildet sich bei Menschen aus. Und in der 20. Woche, das Embryo hört die Stimme der Mutter, die Musik. Und wir lesen sogar in der Bibel, dass die Mutter Maria zu Elisabeth kommt, dass das Kind im Bauch hüpfte, also Johannes im Geist erfüllt wurde, was auch immer ist. Also das Kind nimmt die Stimme der Mutter wahr, die Geräusche zuckt zusammen, erschrickt sich. In Lukas 1, Vers 41 wird diese Geschichte beschrieben von der schwangeren Maria und der Elisabeth, als sie sich einander begegnen. Und siehe, das Kind hörte den Klang des Grußes der Mutter, des Herrn. Wie viel verstehen ungeborene Babys? Ich frage mich oft, ich habe oft mir Gedanken gemacht, was versteht so ein Kind? Wissenschaftler haben untersucht und sind immer noch nicht ganz darauf gekommen. Aber das Kind versteht die Muttersprache. Später, wenn es geboren wird, versteht die Stimme der Mutter und lächelt. So, es nimmt die Stimme der Mutter wahr. Das Ohr ist das erste Organ, das sich ausbildet. Und deshalb, Land, Land, höre des Herrn Wort, steht in der Bibel. Wir sollen das Herrn Wort hören. Doch das Hören allein reicht nicht aus, man muss auch verstehen, was man hört. Die Bibel sagt, mit hörenden Ohren hören sie, mit sehenden Augen sehen sie, und sie verstehen nicht und sie sehen es nicht. Und das ist heute ein ganz großes Problem. Die meisten Leute verstehen nicht, was sie hören. Die überlesen es, übersehen, sie sind so schnelllebig, die sind so fest drin. In Johannes Kapitel 20, Vers 9 haben wir eine Geschichte hier. Auch Jesus von den Toten auferstanden. Und er hat erklärt den Emmaus-Jüngern die Schrift, musste das nicht alles passieren, musste Christus nicht auferstehen und so weiter. Und dann fragen die beiden Brüder, ja, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was heute oder was in den letzten Tagen hier in Jerusalem passiert ist? Die Ohren werden gehalten. Und ich frage mich, von wem? Vom Teufel. Ja, dass die Menschen geistig schwerhörig sind und sogar gehörlos, stocktaub. Die verstehen statt Bahnhof Bratkartoffeln am Schluss. Ja, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Verstehst du? Und so geht es. Wie viele ist das Hören ein Problem? Und verstehen, ein doppeltes Problem sogar. Verstehst du, was du liest? Verstehst du, was du hörst? So fragt dieser Philippus den Kämmerer, verstehst du auch? Und es ist interessant, da geschieht in Babylon an der Wand eine Schrift, Mene, Mene, Tegel, Ophrasim. Und alle lesen diese Schrift, alle konnten diese Schrift lesen. Das war so wahrscheinlich Overhead-Projektor, was der liebe Gott da verwendet hat. Gott hat die Sachen alles schon gehabt, bevor der Mensch es hatte. Ja, aber das Erstaunliche ist, der Belsazar hat es nicht verstanden, die Schrift an der Wand, weil er sich keine Mühe gemacht hat, von diesem Volk, das er besetzt hat oder regierte, die Juden, die hebräische Sprache zu lernen. Doch Daniel kommt rein, der muss nicht gleich sagen, ich muss jetzt nachschlagen, einen Kommentar oder was weiß ich. Nein, er sagt, da steht ganz einfach hebräisch, Mene, Mene, Tegel, Ufrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Aber so viele Menschen lesen die Bibel und machen sich keine Mühe, die Bibel zu verstehen. Lesen Weisheitsliteratur und was weiß ich. Und die lernen nicht die Sprache. Viele Leute verstehen Gottes Stimme nicht. Und heutzutage hat fast jeder eine Bibel zu Hause. Aber die meisten lesen die Bibel nicht. Und sie verstehen die Bibel nicht. Ach, das ist ein schweres Buch, ein Buch mit 7 Siegeln. Böhmische Dörfer sind das und was weiß ich alles. Hieroglyphen. Wir brauchen, um die Bibel zu verstehen, den Heiligen Geist. Deshalb akzeptiere nicht alles, was du hörst, nicht alles, was du siehst. Mach dir Mühe, die Hintergründe zu erforschen. Gestern war mein Thema über Fehler. Vermeide gern gemachte Fehler. Lerne aus den Fehlern. Auch das ist so wichtig, dass wir aus den Fehlern lernen. Die Jünger konnten den Dämonen nicht austreiben und die fragten, warum? Meister, warum konnten wir bei diesem Jungen da die Dämonen nicht austreiben mit den Jungen mit dem epileptischen Anfällen? Und Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus, also ich beten und fasten. Und der Einzige, der bis dato, bis zu diesem Augenblick gefastet und gebetet hatte, das war Jesus. Die Jünger haben nicht gefastet und Jesus hat gesagt, solange der Bräutigam da ist, werden meine Jünger nicht fasten. Nachher haben sie gefastet und gebetet. Und deshalb, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Es ist so simpel. Ja, so einfach, das Wort Gottes. Aber wir machen natürlich sehr kompliziert. Wir sind gewohnt, die Sache kompliziert zu machen. Gott verlangt nichts von dir, dass er dir offenbart, dass er dir mitteilt, dass er dir sagt, dass du drüber hinweggehst und nicht erkennst, was der Grund ist. Gott will uns die Offenbarung schenken und Gott tut nichts, ohne vorher zu sagen. Amos Kapitel 3, Vers 7. Gott tut nichts, ohne vorher mitzuteilen. Deshalb versinke nicht in Selbstmitleid und sag, also ich verstehe Gottes Worte nicht. Erhebe dein Haupt, fang an zu studieren, setz dich hin und frag, Herr, was hast du mir zu sagen? Was willst du mir sagen? Und Gott hat immer wieder die Menschen mit der Nase draufgestoßen, um was es wirklich ging. Akzeptiere nichts Negatives. Akzeptiere nichts, was dich von Gott wegbringt, sondern versuche herauszufinden, was bringt mich zu Gott näher. Der Teufel ist hinter uns her, uns von Gott wegzubringen, uns von Gott abzuschneiden, uns die Quellen des Glaubens abzuschneiden. In Lukas Kapitel 22, Vers 31, da heißt es, Jesus sagt zu Petrus, Satan begehrt euer. Satan begehrt euer. Und ich habe für dich gebetet, lieber Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Satan begehrt uns. Satan will, dass wir fallen, dass wir straucheln, dass wir Fehler machen, dass wir den Glauben aufgeben, dass wir ja nicht mehr weitermachen, alles hinschmeißen und weglaufen. Das ist, was der Teufel gerne möchte. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich möchte hier eine ganz klare Botschaft weitergeben, anknüpfend an dem von gestern. Gott gibt uns nicht auf. Gott erlaubt, dass wir Fehler machen und so weiter. Gott will, dass wir stark werden. Und gerade diesen Petrus. Petrus, vergib mir, was ich jetzt über dich sage. Du bist ein Waschlappen gewesen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, immer das Mundwerk ganz voll genommen. Und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Sogar, ich bin bereit für dich zu sterben, Herr Jesus. Und dann kommt so ein kleines Mädchen. Und du siehst, der Herr will uns zeigen, wir werden nicht stark durch gute Worte, sondern wir werden stark durch die Gnade Gottes. Wenn Gott uns nicht hält, fallen wir alle und versagen alle miteinander. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Und Gott will, dass wir das Ziel erreichen. Gott will, dass wir aus dem Geist heraus leben. Und Christen sollten keinen Mangel haben an nichts. Aber wir müssen manchmal lernen, Herr, ohne dich kann ich gar nichts. Ohne dich bin ich nichts. Meine Bibel sagt, wer aus Gott geboren ist, an dem hat der Teufel nichts mehr auszurichten. Der ist in einem anderen Bereich. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Teufel versucht uns als Wiedergeborene immer wieder zurückzuziehen, vom Reich Gottes abzuschneiden. Akzeptiere nicht jede Meldung, nicht jede Information, nicht was du siehst, nicht was du erlebst. Ich kenne diesen Menschen nicht. Das war Petrus. Also er hat sich von Jesus ein falsches Bild gehabt. Und viele Christen haben heutzutage ein falsches Bild vom Heiland. Da musst du nur anklopfen und schon geht der Himmel auf. Nein, da musst du suchen. Und dann musst du rufen, verstehst du? Dann musst du noch weitermachen, bitten und so weiter, bis der Himmel sich auftut. Es geht nicht so schnell. Wunder dauern etwas länger. Auch geistliche Wunder. So, Christen sollten lernen, einfach zu warten. Und ein Thema, was wir gestern hatten, war auch ein Stück Geduld. Geduld tut den meisten Christen Not. Die sind so ungeduldig. Herr, es hätte schon gestern da sein müssen. Gestern hätte ich schon deine Hilfe erleben und erfahren müssen. Der Christ lebt unter der Gnade. Das ist das Nummer eins, was ich hier ankündige. Egal, was deine Situation ist. Das ist mein Thema. Akzeptiere nicht negative Berichte. Wir sind unter der Gnade Gottes. Egal, was passiert. Egal, wie viele Fehler wir machen. Egal, wie wir uns irren. Egal, wie schwach wir werden. Egal, wie wir versagen. Egal, wie wir das Ziel unseres Lebens verfehlen. Wir sind unter Gott. Und Gott hält seine Hand über uns, seine schützende Hand. Ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Gott will nicht, dass du gegen ihn rebellierst und sagst, Herr, wo warst du, als ich dich brauchte? Weißt du, von diesem Traum, wir wissen, ich habe dich auf den Armen getragen und das ist nur meine Spur. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Wer zu Gott Ja sagt, der erlebt die Gnade Gottes, der wird durch die Gnade Gottes hindurchgetragen, der wird bewahrt. Und so weiter. Lass dich nicht von negativen, pessimistischen Menschen irritieren. Gott hat dich verlassen. Meine Bibel sagt, ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Überleg einmal. Denk drüber nach. Welche Macht? Welche Gewalt? So. Jesus hat uns gezeigt durch sein Leben, durch das, was er alles durchgemacht hat. Gott war treu. Auch als er am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat auch negative Erlebnisse gehabt. Jesus hat auch die Gottesferne erlebt. Und wir als Christen erleben oft Gottesferne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und plötzlich macht er seine Augen zu und die Erde bebt, die Sonne verdunkelt sich und eine Stimme, ja, der holt die Toten aus dem Untergang, aus der Welt, aus der Hölle, aus der Ewigkeit. Gott hat sich bekannt und der Vorhang zerreißt im Tempel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du nicht manchmal solche Stunden erlebt, dass du die Gottverlassenheit durchlebst, die Hölle auf Erden, da betest du für deinen Sohn, für deine Tochter, für deinen Mann, für deine Frau, passiert gar nichts. Gott, wo bist du? Aber Gott ist näher, als du denkst, in deiner Notsituation. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Jesus hat in allen Stücken das erlebt, was du und ich erleben, die Gottesferne, aber auch dann die Gottesnähe, dass plötzlich sich Menschen erbarmen, Josef von Arimathäa und Nikodemus, die holen Jesus vom Kreuz herab. Die Jünger waren nicht mehr da, die haben sich alle versteckt, die haben Angst gehabt, mit in diese Sippenhaft genommen zu werden. So viele Christen haben Angst, in der Sippenhaft genommen zu werden, verdächtig zu werden, dass sie mit einem Misserfolg, also mit einem Menschen zu tun haben, der Misserfolg hat, der versagt hat. Die wollen ja nicht mit einem versagenden Christus zu tun haben, aber Christus hat versagt. Jesus starb wie ein Versager. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sagt er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir müssen diese Situation durchleben. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit erlangen, die vor Gott gilt. Römer 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Und in Römer Kapitel 8, Vers 1, da lese ich, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Auch wenn wir uns verdammt fühlen, schlecht fühlen, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist der wahre Glaube. Du hast schlechte Gefühle, negative Gefühle. Lass dich von diesen negativen Gefühlen nicht kaputt machen, dich zermürben und ja, dich ruinieren. So ist nichts Verdammliches an denen, die Jesus Christus sind. Wenn du in Jesus bist, wirst du Fehler machen, aber diese Fehler werden dich nicht in die Hölle bringen. Diese Fehler werden dich nicht von Gott wegbringen. Im Gegenteil, diese Fehler werden dich zu Gott näher bringen. Oh Herr, hilf mir. Bitte heilen. Guck mal, ich habe wieder geschlafen und wieder verpennt und wieder nicht aufgepasst. Und weißt du, du wirst aufmerksam, dass du auf die Fehler achtest, was du machst. Und du lernst aus deinen Fehlern. Wir stolpern und wir stehen auf. Ich habe gestern auch gesagt, der Gerechte fällt 7-mal des Tages. In der Woche fast 1000-mal. Verstehst du, 7-mal des Tages. Und oder im Monat, im Jahr. Überleg einmal, wie oft wir fallen dürfen. Als wiedergeborene Christen. Ja, wir leben von Dingen, die um uns herum passieren. Und eine Botschaft, die ich immer wieder bringe, dir geht's nicht besser wie den Menschen draußen auf der Straße. Du wirst krank, wirst angesteckt, du atmest schlechte Luft ein, weil die Luft überall schlecht ist, verstehst du? Oder was weiß ich? Alles ist verseucht. Ja, und die Bibel sagt, die da glauben, wenn sie etwas Tödliches trinken oder essen, wird es ihnen nicht schaden. Gott bringt dich durch. Deshalb, dir geht es nicht besser wie den Menschen draußen in der Welt, aber du hast die Kraft, das zu überstehen, zu überleben. So, und für dich ist das alles gar nicht Sünde, das gehört zum Leben dazu. Naja, ich werde überfahren, ich werde angefahren, ich werde angerempelt, ich erlebe das alles mit, verstehst du, wir werden krank, wie alle anderen Menschen auch, wir werden unter Umständen sogar operiert. Ja, wir bekommen sogar Diagnosen, Krebs und Tumor und was weiß ich alles. Aber wir lassen uns von diesen Dingen nicht unterkriegen. Wir machen weiter, weil wir Kinder Gottes sind. Wir glauben an die Zukunft und wir glauben an die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist etwas Ewiges, etwas Bleibendes, etwas Beständiges. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Lies mal, was Paulus schreibt hier. Weder Hohes, Tiefes, Vergangenes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Wir halten uns übers Wasser, dank der Liebe Gottes. Schau nicht auf deine Fehler. Akzeptiere nicht negative Meldungen. Und wie viele negative Meldungen kriegst du? Hast du schon gehört? Hast du schon gesehen? Hast du es gemerkt? Weißt du, der Teufel versucht dir, den Splitter in deines Bruders Auge zu zeigen. Der Teufel ist so raffiniert, die Schwachstellen bei deinen Geschwistern zu zeigen. Oder bei deiner Familie. Oder, das hätte ich von dir nicht gedacht, als Christ, dass du dich so benimmst, du fällst durchs Raster. Das ist unsere Situation. Du kannst Fehler machen. Gott vergibt dir die Fehler und Gott schenkt dir Gnade. Du kommst zurück wie der verlorene Sohn zum Vater. Vater, ich habe gesündigt, ich habe falsch gehandelt, ich habe falsch reagiert, ich habe meinen Mund zu voll genommen. Ich habe geglaubt, ich könnte es, aber ich habe es doch nicht geschafft. Und weißt du, was der Vater macht? Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Fehler sind von Gott zugelassen. Das gehört zur göttlichen Pädagogik, zur geistlichen Ausbildung. Akzeptiere, dass Dinge passieren, dass du vom gelobten Land hörst, dort gibt es Riesenstädte und riesige Armeen. Die Hethiter regierten damals zu der Zeit, als hier Josua das Land einnahm. Viele sind da. Denk an die Verleugnung des Petrus. Gott lässt zu, dass er schwach wird, dass er heult und rausgeht, schon bei einem Gockel kapituliert. Was soll es nach draußen sein, wenn es in der Wirklichkeit ist, verstehst du? Schon wenn aus der Hand krete, hat er dreimal den Herrn verleugnet. Warum lässt Gott das zu? Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Damit sich kein Mensch rühme. Und dass keiner sich einbildet, ich schaff's, ich kann's, jetzt wir kennen. Wir schaffen das. Und dann siehst du, dass du bist pleite am Schluss. Gott lässt zu. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, dass er was kann, was er weiß. Herr, du bist alles, du bist mein Fels, meine Burg, du bist meine Hilfe. Was du vor Gott bist, das bist du dank Jesus, allein seiner Gnade. Und du von dir aus kannst du gar nichts. Ohne dich kann ich nichts tun. Ohne dich bin ich ein Versager. Und es ist gut, dass ich ein Versager bin. Ich freue mich, dass ich ein Versager bin. Ich kann nichts, aber er kann alles. Halleluja. Er kann alles. Fehler sind Gott gewollt. Gott gebraucht Menschen, die Fehler machen, die was aus ihren Fehlern gelernt haben, die sich korrigiert haben. Gott gebraucht Menschen, die ja ihre Fehler erkennen und ihre Fehler zugeben. Ja, Herr, ich habe dich verleugnet. Oh, Heiland, vergib mir. Und der Herr Jesus interessiert sich gar nicht um deine Fehler. Weißt du, was er von den Petrus fragt? Petrus, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und der Herr Jesus interessiert sich nicht um deine Schwachheiten, um deine Fehlerhaftigkeit. Nein, er fragt, hast du mich lieb? Wie fühlst du dich Gott gegenüber? Das ist ganz arg wichtig. Wie fühlst du dich Gott gegenüber? Genügt dir die Gnade Gottes? Reicht dir die Gnade Gottes? Oder brauchst du noch irgendwas Besonderes vom Herrn? Ja, eine neue Salbung. Schau Petrus an. Erst nachdem er das gelernt hat, nachdem er zerbrochen ist, nachdem er selbst gescheitert ist an sich selber, dann sagt der Herr, und jetzt, lieber Petrus, weide meine Lämmer. Jetzt hast du eine Arbeit. Jetzt kannst du mitfühlen, kannst dich mit hineinversetzen in der Lage der Schwachen, die sich viel vornehmen, die viel wollen und doch nicht schaffen. In so vielen Menschen steckt ein Michelangelo-Syndrom. Die wollen immer Perfektionisten sein, immer vollkommen sein. Die wollen von anderen Leuten bewundert werden, wie brav, wie stark und wie selbstständig und anständig sie sind. Nein, Gott will, dass wir ehrlich sind und unsere Fehler zugeben. Ich bin schwach, doch du bist stark. Ich bin schwach, doch du bist stark. Kapierst du das? Deine Fehler heiligen dich, die bringen dich zu geistlichen Reife. Ich denke nur, die Patriarchen, ich habe mich manchmal aufgeregt, als ich da von Abraham las, Isaac und Jakob. Weißt du, was die Patriarchen gemacht haben? Im Alter haben sie die größten Fehler ihres Lebens gemacht. Im Alter. Ja. Die größten und schlimmsten Fehler. Und gute Gewinner sind auch gute Verlierer. Die machen Fehler, aber die rappeln sich wieder auf. Der Gerechte steht wieder auf und er rennt wieder weiter. Der schaut nicht zurück, was da passiert ist. Und wer arbeitet, wer für Gott dient und den Herrn ja, an erster Stelle in seinem Leben hat, der macht viele Fehler. Weil am Anfang wir sind so begeistert, aber dann kommen wir in eine Routine rein. Und die Routine ist das Gefährliche. Ich weiß schon nicht. Ja, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es Prophezeien geht. Ich weiß, wie es Beten geht. Ich weiß, wie die Anbetung funktioniert. Ich weiß, also bei der dritten Strophe fange ich in Zungen an zu jodeln. Ich weiß ja alles. Und das ist das Verkehrte. Ich weiß ja alles. Und Gott erlaubt uns, dass wir dann bei der dritten Strophe die Sprache verlieren und nicht mehr in Sprachen singen können. Der wahre Gläubige lebt aus der Vergebung. Petrus konnte erst dann mitfühlen mit den anderen Brüdern und mit anderen Geschwistern, als er diesen Fehler erkannte. Und keiner der Geschwister, und Geschwister, das ist so wichtig, wir müssen lernen, was Vergebung ist. Nicht nur ich vergebe dir, sondern dass wir auch in der Vergebung leben. Und keiner der Apostel hat was gesagt. Petrus, denk dran, was du getan hast. Nur der Paulus, dieser Selbstgerechte. Der hat einmal so zurechtgestaucht. Im Galaterbrief lesen wir. Und ich habe dem Petrus widerstanden, weil er geheuchelt hat. Weißt du, als dann einige von den Jakobus-Gruppe kamen, diese Pharisäer-Gruppe oder selbstgerechte Gruppe oder den Gesetzlichen, dann hat er sich rübergesetzt auf diese andere Seite. Er wollte nicht mit den Heiden gesehen werden. Ja, ich habe ihn zusammengestaucht. Aber sonst keiner der Apostel hat was gesagt. Und pass nochmals auf, keiner hat gegen den Judas gewettert und gepredigt. Schaut euch den Judas an. Dieser Apostel hat den Herrn bestohlen. Und was der Judas alles getan hat, wir haben gar kein Recht, den anderen zu richten. Die haben nichts über die Fehler der anderen gesagt. Nur der Apostel Paulus, weil er ein Pharisäer war. Aus dem ist der ganze Pharisäergeist noch nicht ausgetrieben gewesen anscheinend. In aller Liebe. Ich liebe den Paulus. Aber der war sehr gesetzlich. Und wegen dem haben wir so viele Probleme manchmal in den Gemeinden hin und her mit seiner Gesetzlichkeit. Aber Gott segne und Gott erlaubt es, sonst könnten wir uns nicht reiben und ja, aneinander hocharbeiten. Wir brauchen solche und solche Typen. Wir brauchen die Gesetzlichen und wir brauchen die Liberalen. Wir brauchen Menschen, die immer wieder nörgeln, kritisieren. Auch das gehört dazu. Aber akzeptiere nicht die negativen Meldungen und die negative Kritik. Gott erlaubte, dass Petrus sein Werk tut, obwohl er wankelmütig und schwach im Glauben ist, um einen Menschen zu härten und eine Sache auszuhärten und zu stehlen und so weiter und jemanden belastbar zu machen. Da muss man zuerst mal heiß, kalt. Das ist uns so mal gehärtet. Und zuerst bist du so Feuer und Flamme. Und dann zeigt der Herr, du, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist alles nicht der Heilige Geist, was da so himmlisch klingt. Ja, und plötzlich kommst du runter. Die Israeliten hörten von Riesen im gelobten Land. Sie hatten noch nie Riesen in ihrem Leben gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dann hat einer so Maßstab und Stock genommen. So groß waren die Menschen. Und wir sind wie Heuschrecken ihnen gegenüber vorgekommen. Ja, und die, ja, damals waren die Menschen noch abergläubisch, auch die Juden. Riesen, große Städte, starke Städte. Und die haben Waffen, denk an Goliath, dass die Israeliten sich 40 Tage lang verkrochen, sobald der Kerl nur auftrat und seinen Stab da ein bisschen bewegt hat. Bis dieser kleine David kam. Das sagte, du kommst zu mir mit Speer und was weiß ich, mit was kommst, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Die Jünger verzagten, als Jesus von seinem Sterben sprach. Und das, der Tod ist ein Riese, wer will schon sterben? Aber Jesus sagte, ich muss sterben, ich muss gekreuzigt werden, ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss von den Juden verworfen werden. Ich muss. Riesen, das sind Herausforderungen. Und deshalb, du hörst Dinge, lass dich nicht erschrecken. Die Dinge sind da. Du hörst, jemand stirbt. Ja gut, jeder muss sterben. In meiner Bibel heißt es, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, dann muss er vor Gott stehen. Ob er fromm ist oder nicht fromm ist. Selbst der Frömmste muss sterben, der Allerfrömmste sogar. Sogar der Heiligste, sogar Jesus ist gestorben. Ich muss diesen Weg gehen. Und dann, als Petrus und Johannes zum Grab kamen, sie fanden das Grab leer, die können es nicht fassen. Wir haben uns erschreckt und da diese Emmaus-Brüder erzählen, ja, und uns haben einige Frauen erschreckt, die haben erzählt, das Grab war leer. Petrus hat es gesehen, Johannes hat es gesehen, die waren fassungslos. Lass dich durch Sondermeldungen dich nicht schockieren und erschrecken oder irgendwelche schreckhafte Nachrichten. Ich werde nie vergessen, wir sind gute Christen, sind hier nach Deutschland, haben uns in Deutschland bekehrt und sind ja in der Baptistengemeinde und da kriegen wir so ein Traktat, da ist eine Schrift am Himmel gewesen, Jesus, komm bald wieder. Und mein Vater sagt, ja, wenn das wirklich wahr ist, das muss man, da müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Und dann hat er gefragt, den Herausgeber, die Herausgeberin, Paula Gassner, hat er gefragt, wo haben Sie diese Informationen her? Dann sagte ich, ja, von den Christen in Russland, in Sibirien, da war eine Erscheinung am Himmel, Jesus kommt bald wieder. Und wir haben dann an die Baptistengemeinde, Untergrundkirche nach Russland geschrieben, ist euch sowas bekannt? Dann haben sie geschrieben, nein, wir haben sowas noch nie gehört, bei uns gab es sowas nicht, aber vielleicht in Argentinien, wir haben von Argentinien gehört, dort sollte so eine Erscheinung gegeben haben. Und mein Vater sagt, weißt du, das ist alles Humbug. Und wir sollen aufhören, an Humbug zu glauben. Eine Schrift am Himmel, Jesus, komm bald wieder. Ja, es steht in der Bibel und die Menschen werden sehen, den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Aber das wird ganz anders sein, als was du denkst. Denk nicht, da wird ein Wolkengebilde sein und ein Gesicht wird erscheinen und der Herr wird sich offenbaren. Wenn du hier deine Augen zumachst, offenbart sich der Herr dir schon, bevor du überhaupt dort ankommst. Ja, wir gehen so schnell wir verabschieden uns von dieser Welt, machen die Augen zu und wir sind in der Ewigkeit in den Armen Jesu. Wir sind zu Hause. Weißt du, manche Leute denken an eine Entrückung, da werden plötzlich Leiber in den Himmel fliegen. Fang die Bibel an, natürlich und normal zu lesen. Wie heißt es bei Jesus, bei seiner Entrückung? Und eine Wolke nahm ihn weg. Und plötzlich war er weg. Ja, eine Wolke nahm ihn weg und er wurde nicht mehr gesehen. Und die haben ihn in den Himmel gegafft. Entschuldigung. Und dann musste ein Engel kommen und sagen, dieser Jesus wird wiederkommen, wie ihr gesehen habt, zum Himmel fahren. Wir sollen ganz nüchtern bleiben. Lass dich nicht erschrecken. Ich weiß, die Leute können einen in Panik bringen. Ich habe euch gar nicht vor so langer Zeit erzählt. Ich bin in Berchtesgaden bei den amerikanischen Soldaten und da ist ein amerikanischer Soldat, der einen ganz wunderbaren Schlitten mit Flügeln, was weiß ich, und Federung. Ich habe gedacht, ich möchte gerne mit diesem Auto mal mitfahren, wie es sich fühlt, in so einem richtigen großen Cadillac zu sitzen. Und ich setze mich rein und wir fahren dann nach Berchtesgaden runter und vorne steht am Handschuhfach in der Schrift, dieser Fahrer ist ein Christ und er garantiert nicht für die Sicherheit des Beifahrers. Es könnte, wenn der Herr Jesus kommt, er ist Christ, wenn der Herr Jesus kommt, könnte er entrückt werden. Und diese Serpentine geht runter und denkt, lieber Gott, ich bin bereit. Ja. Bei der Runterfahrt habe ich sogar mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Ich sage, Herr Jesus, wenn irgendetwas ist, ich bin bereit, dein Blut reinige und wasche mich. Und ich war so froh, dass ich unten angekommen bin und der Herr Jesus nicht gekommen ist und keine Entrückung hat stattgefunden. Aber dann habe ich mit diesem Blödsinn mich auseinandergesetzt. Ja. Und die Leute haben gerechnet, die Wiederkunft Jesu. Ich denke, Martin Luther, als er das Lied schrieb, wach auf, ruft unsere Stimme, hat, als die Türken vor Wien standen, hat er gedacht, die Welt geht unter. Und so viele Irving, die Ellen White oder Jehovas Zeugen, die haben da ja, die Leute in Panik gebracht. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner denkt und keiner merkt. Lass dich nicht durch irgendwelche fromme Phrasen, auch biblische Phrasen, dich aus der Fassung bringen. Komm runter. Weißt du, nicht verstandene Wahrheiten, die bringen Probleme. Die bringen dich zur Depression, zur Verzweiflung, die machen dich krank sogar. Entweder machen sie dich gläubig oder ungläubig. Beides miteinander ist drin. So, du musst ja einfach diese Probleme aus der Welt räumen und sagen, ich glaube an Jesus, er ist mein Heiland. Er hat mir meine Sünden vergeben, ich weiß, dass ich Kind Gottes bin und mein Name ist in seine Hände eingraviert, mein Name steht im Buch des Lebens und egal was passiert, das ist das Größte, nicht ob mir die Dämonen untertan sind, ob ich Kranke heilen kann, ich kann das. Ich kann auch Dämonen vertreiben. Ich kann sogar Tote auferwecken und habe auch gemacht in meinem Dienst. Aber das ist nicht alles. Das Größte in meinem Leben ist, dass mein Name dort steht. Nur um dieses ich flehe. Das ist mein größtes Anliegen, nicht um Wunder. Mich interessieren Wunder gar nicht. Bin aber gar nicht so fanatisch auf Wunder. Das ist so ein Nebenprodukt. Das ist nur die Verpackung. Mehr nicht. Mir ist der Inhalt. Mir geht es um den Inhalt. Was ist der Inhalt? So, lass dich nicht verunsichern, weder durch das und das. Ja, guck mal, was dort passiert. Und das Erstaunliche ist, Wunder und Zeichen passieren immer dort, wo du gar nicht bist. In Afrika, in Amerika oder in Russland. Mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, wo du nicht bist, da fressen die Kälber Honig. Verstehst du? Das Paradies auf Erden. Ja, wichtig ist für mich, was ist da? Und ich kann mich auf den Herrn verlassen. In kritischen Stunden, in Tiefsituationen in meines Lebens. Und die Wahrheit ist, dass ich mich nicht zur Verzweiflung bringe, weder durch, dass ein Engel erscheint. Paulus warnt, glaubt nicht jedem Spuk. Auch wenn ein Engel erscheint und in der Endzeit erscheinen Engel. Heute kannst du sogar Engel im Porzellan kaufen bei den Esoterikern. Ja, die Engel. Mich imponieren Engel gar nicht. Engel sind nur dienstbare Geister. Und wenn die Leute erzählen, mir ist ein Engel erschienen, bin ich gar nicht sicher, ob das ein guter oder schlechter Engel war. Denn der Teufel verstellt sich auch als Engel des Lichts in aller Liebe. Und in der Endzeit wird der Teufel vielen Menschen erscheinen. Und die gebundenen Engel, weißt du, was die gebundenen Engel sind? Gefallene Engel. Die gebunden sind auf Tag und Stunde, um die Welt zu verderben. In der Offenbarung, da liest es. Und die Offenbarung wimmelt von Engeln nur. Deshalb, ich bin gar nicht so von Engeln angetan. Du sollst nicht jeden Unsinn glauben. Und ein Engel ist ihm erschienen. Du siehst ja die eine Geschichte von diesem jungen Pastor, Prediger da, der Weiser muss nach Samaria gehen und muss predigen gegen den ganzen Götzendienst in Samaria. Und der König will ihm sagen, greift ihn, packt ihn. Plötzlich wird die Hand steif, kriegt einen Schlaganfall oder was auch sonst sein mag. Oh, da sind noch ein paar Jungs von einem Propheten, alten Propheten, die erzählen, Papa, heute Nachmittag war ein Pastor da, ein Prediger aus dem Ausland da und was da alles passiert ist. Und dann sagt der Papa, dieser alte Prophet, bitte bringt den Bruder zu mir, ich will ihn kennenlernen. Dieser lau geworden, dieser abgefallene Prophet. Und der Junge sagt, ich habe von Gott einen Auftrag, in dieser Stadt kein Brot essen und kein Wasser trinken. Das werde ich nicht tun, lieber verrecke ich. Und er hat sich nicht umbringen lassen. Und dann kommt, und weißt du, was dann kommt? Dann kommt der Prophet, dieser falsche Prophet. Falsche Propheten wissen ganz genau, wie ihr Menschen betrügen können. Und der alte Prophet sagt dem jungen Prophet, heute Nacht ist mir ein Engel erschienen. Und der Engel hat gesagt, ich soll dich einladen, bei mir Brot zu essen und bei mir zu trinken. Und der Junge dachte, ja, Sven, wenn der Engel dem Mann erscheint, dann muss ich gehorchen. Und weißt, er hat mit dem Leben bezahlt. Und so viele Christen bezahlen mit dem Leben, weil sie an Engelspuk glauben. Ich weiß, was ich sage. Manche werden schockiert sein. Aber du hast Jesus, du hast den Heiligen Geist. Du brauchst keine Engel mehr, Bruder, Schwester. In aller Liebe. Ja, du hast das Wort Gottes. Ich werde morgen darüber sprechen, wie wirkt Gott. Weißt du, Gott wirkt ganz normal. Durch seinen Heiligen Geist, durch die Predigt, durch einen Menschen wie Matthäus und durch viele andere liebe Menschen, durch die Gemeinde. Er wirkt durch die Katastrophen, durch Krisen, wie Gott wirkt. Mein Herz ist jetzt schon voll von der Predigt für morgen. Wie wirkt Gott? Gott braucht keine Engel. Er wirkt auch mit Engeln. Ich weiß, wenn kein Prediger mehr hinkommen kann und du bist in großer Not, wie Paulus damals bei der Überfahrt nach Rom, und heute Nacht stand ein Engel Gottes bei mir und er hat gesagt, wir werden alle gerettet. Und so ist es auch so gewesen. Wenn Gott etwas sagt, dann wird es auch so sein. Alles andere ist Humbug. Und horch, was die Engel da erzählen den Leuten wegen Quatsch. Paulus sagt, glaubt nicht. Glaubt dem Evangelium. Und glaubt nicht einem anderen Evangelium, auch wenn ein Engel vom Himmel euch was verzapft. Ja. So, glaubt nicht jeder Information. Viele glauben und sind an den Dingen gar nicht gewachsen. Wenn du eine Engelbegegnung haben solltest, dann musst du dieser Engelbegegnung gewachsen sein. Heute Nacht stand der Engel an meiner Seite, er hat mit mir gesprochen. Paulus wusste, was ein Engel ist. Er hat mit Engeln und mit Gott und mit dem Heiligen Geist Erfahrungen gehabt. Er war in der Wüste Arabiens. Er hat vom Herrn empfangen. Und er wusste, er konnte unterscheiden, ob das ein guter oder schlechter Engel ist. Und die meisten Christen können das nicht, weil sie zu dumm sind. Entschuldigung, die lesen die Bibel nicht. Die haben keine Geistesleitung, keine Erkenntnis, keine Lebenserfahrung. Und die lassen sich verführen. Ein Engel. Der war sogar in Jeanshosen. Stell dir mal sowas vor. Und hat noch Flügel gehabt. Ja, lass sie nicht verführen. Die Kundschafter kamen zurück und sie haben einen Report gegeben. Und zwar, das Land ist wunderbar. Die haben sogar die Ehren, die Weintrauben heimgetragen. So große Trauben haben sie heimgeschleppt. Guck mal, das Land ist wunderbar. Da wächst alles gewaltig. Ganz gewaltig. Sogar die Früchte, die sind unfassbar groß. So, 4. Mose 13, liest man das ganze Kapitel, aber ich lese nur Vers 27. Und sie sagen, das Land, das fließt wirklich über von Milch und Honig. Das Land ist fantastisch. Fantastisch. Aber, und jetzt kommt's. Weißt du, du musst immer, das Land ist fantastisch. Die Verheißungen der Bibel sind wunderbar. Aber, und da kommt ein Aber. Aber da ist ein Problem. Das sind starke Städte und sehr befestigte Städte. Und das Schlimmste dabei, dort gibt es große Menschen. Und wir wissen, dass damals im Orient Riesen gab, man hat Gräber gefunden von großen Menschen mit 4 Meter Größe sogar. 4 Meter. Und stellen wir vor, der passt hier gar nicht in unser Wohnung, in unser Saal hier rein. 4 Meter, so groß waren die Riesen. Und sie waren gewaltig. Die 10 Kundschafter erzählten, und dann sagten sie, aber wir können nicht in dieses Land, die Leute sind zu stark, die sind gerüstet. Und die Hethiter haben damals die Welt 3000 Jahre schon beherrscht. Also sind starke Städte, was die alles haben. Und wir schaffen es nicht. Und wir damit, die armen Juden, die haben nicht kein Schwert gehabt, die haben nur Knüppels gehabt, die sind mit den Knüppels losgezogen. Ja, das waren nur Hirten gewesen bis jetzt. Und die Kundschafter haben dann negative Nachrichten verbreitet und die Israeliten eingeschüchtert und so weiter. Und dann steht Josua und Kaleb auf, doch Geschwister, doch Freunde, Doch, Kollegen, wir können es durch die Gnade Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, was auch immer ist. Wir werden das dann gewiss einnehmen. Und dann haben sie noch richtig Martin Luther Deutsch gesprochen. Und wir werden die Riesen wie Brot fressen. Ja, wie Brot. Wir werden ganz gewiss das Land einnehmen. Und die anderen Abgesandten widersprachen Kaleb und wollten sogar die beiden steinigen. Überleg einmal. Und die waren die Mehrheit. Und ich sage dir eine Wahrheit, ob das passt oder nicht. Glaub nicht der Mehrheit. Glaub nicht der Masse. Glaub nicht den Massenmedien. Die Masse ist dumm und bleibt dumm, weil sie Gott nicht kennt. Und deshalb Demokratie. Weißt du, das Volk, die Masse, das Volk von unten, glaub nicht. Die haben gesagt, wir können es nicht, es geht nicht, wir schaffen es nicht. Die 10 Kundschafter glaubten, die glaubten, das ist alles richtig, das ist wahr, was wir gesehen haben, das stimmt. Und wir können unseren Augen trauen, wir haben nicht fantasiert. Aber der Bericht war verkehrt. Sie haben die Rechnung ohne Gott gemacht. Und Geschwister, wenn wir irgendetwas erleben, etwas erfahren, was etwas an uns rankommt, ob es jetzt Diagnose Krebs ist oder Diagnose, was weiß ich, was für Krankheit oder für finanzielle Situation ist, du solltest Gott einkalkulieren und Gott einplanen. Mach die Rechnung mit Gott. Der Zar Nikolaus in Russland hat eine Gewohnheit gehabt, er hat sich manchmal verkleidet als einfacher Soldat oder Offizier und hat so die Kaserne mal besucht, was seine Leute treiben. Und er ist nachts mal durch die Kaserne gegangen und da war ein junger Soldat, der ja, der hat aufgeschrieben, was so alles er braucht, was alles kostet und dann unten einen Strich gezogen, hat noch einen Satz geschrieben, wer soll das bezahlen? Und ist eingeschlafen und Zar Nikolaus geht vorbei und sieht diesen Zettel, wer soll das bezahlen? Und dann hat er hingeschrieben, Nikolaus. Und am nächsten Tag, nachher dass die Soldaten sich hinstellen und so weiter, wo ist der Junge mit dem Zettel, der hier einen Zettel hat mit meiner Unterschrift? Und dahin hat sich erschreckt dieser junge Soldat. Das war der Zar Nikolaus, der hat ihn erwischt beim Schlafen und der hat nur Probleme, der hat über seine Probleme eingeschlafen. Wer soll das bezahlen? Mach die Rechnung mit dem Zar Nikolaus, mit Gott, Halleluja. Gott wird dir helfen. Er wird dich nicht fallen lassen. Die 10 Kundschafter reizen das Volk. Sie sprachen ihre Befürchtung aus. Sie waren ausgesandt, das Land zu erkunden, nicht die Leute, das Land zu erkunden. Und du siehst, so viele, die sehen viel was anderes, nicht das, was sie sehen sollten, nicht den Report, den sie nach Hause bringen sollten, sondern die sahen die Riesen, die sahen nicht das gute Land. Und so viele Christen sehen nur die Probleme, sehen nicht die Möglichkeiten. In Amerika, eine große Schuhfirma, eine Kompanie, ein Konzern, die denken, jetzt ist unser Markt hier erschöpft, wir haben keine Kundschaft mehr. Also die Schuhe, keiner kauft mehr hier in Amerika unsere Schuhe. Wir sollen neue Märkte erschließen. Und dann hat sich die Geschäftsleitung gedacht, ja in Afrika, da könnte ein Markt sein bei unseren afrikanischen Mitmenschen. Und dann schickt er einen leitende Persönlichkeit aus der Firma, bitte geht nach Afrika, erkundigt den Markt, ob das was für uns ist. Der sieht, steigt in Afrika aus, geht ein bisschen durch die Stadt und guckt sich die Leute und dann schreibt er zurück und er nimmt den nächsten Flieger, fliegt gleich zurück und schreibt dann im Bericht, die brauchen unsere Schuhe nicht, die laufen alle barfuß. So und dann liest ein anderer Mitarbeiter, liest auch diesen Bericht, der sagt, das gibt's nicht. Und dann meldete sich bei der Firma, in der Geschäftsleitung, ich möchte mal sehen, ob da nicht ein Markt für uns ist in Afrika. Der steigt im Flieger, fliegt runter, besucht die gleichen Städte, guckt sich die Leute an und die laufen alle barfuß. Und dann sagt er, schreibt er dann im Bericht, das ist unser Markt. Die Leute haben noch keine Schuhe. Die brauchen Schuhe, unsere Schuhe. Ja. Und so ist es. Wie siehst du die Probleme? Wie gehst du an die Probleme ran? Die 10 Kundschafter reizen das Volk. Sie sollen das Land erkunden, nicht was man alles machen kann oder und so weiter. Das Land, wo sie einziehen sollen, diese Feigen und die Weintrauben und die ganzen Früchte. Und sie sollen sich nicht die Stärke der Kanaaniter sich erkundigen. Nein. Und was sie als Bericht zurückbringen, ist, das Land frisst seine Bewohner. Das Land frisst seine Bewohner. Sie haben mit ihrer Beschreibung die Israeliten in Angst gebracht, in Not gebracht, in seelische Not. Und Angst ist eine Supermacht. Die schlimmste Macht auf dieser Welt ist Angst. Und sie haben Angst bekommen. Wir werden verschluckt. Ja, wir werden es nicht überleben. Unsere Kinder werden nicht überleben. Und das ist, was der Teufel versucht, uns in Panik zu bringen. Wir schaffen es nicht. Guck mal, aber die haben schon die Wüste überlebt. Sie haben den Pharao überlebt. Sie haben das Rote Meer überlebt. Das werden die doch auch die paar Kananiter, die paar Riesen überleben. Angst ist kein guter Ratgeber. Geschwister, deshalb hör nicht auf deine inneren Gefühle. Ich habe jetzt Angst. Ich werde sterben. Verstehst du? Nein. Du wirst leben. Du wirst leben. Da ist in der Schweiz so ein Geschäftsmann, ein reicher Geschäftsmann gewesen. Und er war ja im Sterben, lag, und der Doktor besucht ihn, und der Geschäftsmann fragt den Doktor: Herr Doktor, wie geht's mit mir? Und so weiter. Dann sagt er: Sieht nicht gut aus. Dann nimmt er das Geld, das er unter dem Kissen hat, und steckt sich im Maul, verschluckt und erstickt und ist tot. Verstehst du, weil er Angst hatte, ich werde es nicht überleben. Und was ist mit meinem Geld? In der Panik. Und in Panik, im Kurzschlusshandlung passiert so viel Negatives. Lass dich nicht in Angst bringen. Stell dich der Wirklichkeit. Du hast schon in der Vergangenheit so viel mit Gott erfahren. Flipp nicht aus. Ja, kämpfe weiter. Gib dich nicht auf. Und das Schlimmste ist, sich aufzugeben. Das Leben ist kein Schlaraffenland. Und kein Schlaraffenleben. Du musst kämpfen. Wir sind zum Kämpfen geboren von Anfang an. Und das Volk verzweifelt. Und weißt du, was dann passiert? Dass sie nicht glaubten. Sie mussten 38 Jahre nochmals im Kreis marschieren. Und dann, bis diese ungläubige Generation gestorben ist. Und Gott erlaubt, dass du wieder mal im Kreis gehst und nochmals 40 Jahre rummachst. Bis du wirklich so weit bist. Bis du wirklich glauben kannst. Bis deine Nachkommen da sind. Ihnen fehlt ein Verständnis für die Gegenwart Gottes. In der Wüste, ja, sie lebten nur für Gott. Gott war da, Gott versorgte sie. Es war doch so wunderbar. Jeden Morgen frisches Manna und dann ab und zu mal ein paar Wachteln, frisches Wasser. Kann Gott uns da auch nicht versorgen, wenn wir jetzt in Kanaan reintreten? Kanaan dagegen war nur ja eine Spielwiese im Vergleich zu dem, was sie in der Wüste alles durchgelebt und erfahren haben. Das ist nur Spielwiese. Ganz andere Bedingungen. Und genau das ist das Problem. Wenn wir nach Kanaan gehen, sind normale Lebensbedingungen. Wenn du Christ wirst, dich bekehrst und die Gemeinde verlässt, beginnt das normale Leben draußen, dein Alltag. Ja, und viele Leute schaffen das nicht. Wie werde ich mit meinem Alltag fertig? In der Gemeinde, Glory, 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 Halleluja. Und da werden die Wände bewegt. Aber dann draußen, das ist kein Glory, Halleluja mehr. Am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie. Diese normalen Bedingungen, da musst du dein Mann stehen, deine Frau. Da musst du kämpfen, arbeiten. Ja, und das waren die Israeliten nicht mehr gewöhnt. Die haben gedacht, nur noch Halleluja, Glory, Halleluja, so auf der Wolke Nummer 7 schweben. 40 Jahre, oder 40 Jahre nicht, 4, 5 Jahre, hat Gott sie wunderbar durch die Wüste durchgebracht. Und sie stehen vor den Toren des gelobten Landes. Und es waren nur ein paar Schritte und sie sind drüben gewesen, über den Jordan. Hier 4. Mose 13, Vers 31, da schrien sie: Wir können gegen jenes Volk nicht hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Ja genau, stärker als wir. Die haben mit Gott nicht gerechnet. Und die haben nur auf sich geschaut. Stärker als wir. Und Kaleb versucht, die anderen zum Schweigen zu bringen, aber die lassen sich nicht mehr beruhigen. Wir werden ganz gewiss das Land einnehmen, sagt er. Wir sind stärker, denn Gott ist auf unserer Seite. Und ist Gott für uns, wer und was kann gegen uns sein? Und das ist, lass dich nicht beunruhigen durch negative Informationen, ist eine Beleidigung Gottes. 4. Mose 13, Vers 30. Lasst uns hinaufziehen, hat Kaleb gesagt. Lasst uns für wahr hinaufziehen. Und wir werden das Land in Besitz nehmen, egal was es ist, egal wer dort wohnt. Und es heißt weiter, wir werden hinaufgehen. Nicht hinabgehen, wir werden hinaufgehen. Zu den Riesen, zu den festen Städten, zu den Burgen, zu den Festungen. Und er meinte, ja, wir werden es überleben, wir werden es meistern. Wir geben uns nicht auf. Und wir sollten einfach auch hier von dieser Predigt hier eines lernen. Ich gehe nach Hause, ich nehme Gott mit. Mit Gott schaffen wir es. Mit dem Herrn schaffen wir es. Und Kaleb und Josua, der Kaleb war hier dieser Redensführer und er hat die Rede geführt. Wir schaffen, wir werden die Riesen bezwingen. Und das Volk fängt an zu klagen, zu weinen. Und das ist das Schlimmste, was du als Christ machen kannst. Zu heulen, Decke über den Kopf zu ziehen, zum Psychiater rennen. Ich kann es nicht mehr, ich fasse nichts mehr. Wir wollen nach Ägypten zurückgehen, dort gibt es genug Gräber. Ja, Pyramiden gibt es sogar dort. Ja, und sie wollten nicht mehr weiterkämpfen. Sie wollten nicht mehr weiter im Glauben leben. Ich finde, das schönste Leben, das wir überhaupt leben dürfen und können als Christen, ist im Glauben zu leben. Für jedes Stückchen Brot zu beten, für jedes Glas Wasser zu beten und sagen, Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deine Wunder, deine Herrlichkeit. Sie haben vom Herrn nichts mehr erwartet. Und wenn du vom Herrn nichts mehr erwartest, dann kommt der Teufel mit negativen Befürchtungen und dann verlierst du deinen Glauben. Und der Teufel verbaut dir den Weg ins gelobte Land ganz schnell. Das schaffen wir nicht, das geht nicht. Und du siehst, Gott geht nicht nach Demokratie. Diese 10 waren in Mehrzahl, nur die 2, Josua und Kaleb. Gott richtet sich nicht nach den Massen, sondern nach Menschen, die glauben, die an Glauben festhalten. Ein Abraham, der an Gott glaubte, ein David, der an Gott glaubte. Ja. Und die vollbringen unglaubliche Wunder. Euer einer wird 1000 jagen. So hat Gott es gesagt in seinem Wort. Und jetzt, sie haben gezweifelt, wir können es nicht, wir schaffen es nicht. So viele Menschen möchten Wunder sehen, aber die sind nicht bereit, Wunder zu erleben. Sie zweifeln. Ja, Wunder passieren in Afrika. Oder wenn der Evangelist sowieso kommt, wenn der Billy kommt, dann werden wir wieder alle geheilt. Für 3 Wochen. Und dann ist er wieder weg, dann sind wir wieder krank. Da brauchen wir wieder neuen Evangelisten. Nein, der Herr ist da. Er ist unser Heiler. Er ist unser Befreier. Unser Helfer. Wundersüchtige Menschen kommen nicht ins gelobte Land. Sie bleiben dort in der Wüste, so wie die Juden damals. Und sie werden sogar, wenn sie im gelobten Land sind, wenn sie nicht glauben, sie werden noch vertrieben und zerstreut und alle Völker. Das passiert, weil sie an Jesus nicht geglaubt haben. Sobald sie von den Riesen hörten, ist das Herz in die Hosen gerutscht. So instabil ist der Mensch. Du kannst so viel Wunder erlebt haben. Aber die Sache ist, glaubst du jetzt, dass du heute noch ein Wunder erleben kannst? Jetzt in deiner Situation ist, vertraust du Gott, dass er dich jetzt durchbringt? Gott lässt dich nicht im Stich, in der Krise. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Satan hat auf dich abgesehen und so weiter. Er versucht, dich zu entmutigen und seine stärkste Waffe ist Entmutigung. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und das sind wir schon fertig. Brauchen wir gar nicht weitermachen. Du bist zermürbt, dein Glaube ist geraubt. Und der Teufel versucht, dich von der Predigt fernzuhalten, bringt dich mit Gedanken der Armut in Verbindung, mit Arbeitslosigkeit, mit Minderwertigkeit, mit Verzweiflung. Wir schaffen es nicht. Lukas Kapitel 22, Vers 31. Siehe, Satan hat euch begehrt und er will euch sichten. Aber ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Lass dich von den Massenmedien dich nicht zermürben, durch die Informationen dich kaputt machen. Hab eine Geistesunterscheidung, dein Gott, der Geist, der in dir ist, der Heilige Geist, der wird dich durchbringen. Und die, die da glauben, die werden in Sprachen reden, die werden auf Kranke die Hände legen, die werden, wenn sie was Tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden, die werden in neuen Sprachen reden, die da glauben. Ja, was für ein Kerl bist du? Glaubst du oder glaubst du es nicht? Womit fütterst du deine Seele? Mit den Worten Gottes? Mit positiven Nachrichten oder mit negativen Nachrichten. Und das, was du isst, womit du lebst, welche Informationen du anguckst, wenn du nur Kriegsberichte liest oder Kriegsberichte anguckst und nur Katastrophen und Krisen im Fernseher konsumierst und das in deiner Seele aufsaugst, der Mensch ist wie ein Staubsauger. Saugt jeden Mist auf. Und wenn du das aufsaugst, kein Wunder, dass du nicht schaffst. Weißt du, was das Beste wäre? Stell alle Zeitungen ab Bestell, schmeiß deinen Fernseher zum Fenster raus, verstehst du? Oder dein Smartphone, wo die ganzen Informationen kommen, und hab nur noch die Bibel. Ich habe wirklich Freude gehabt, den Herrn zu suchen. Und weißt du, ich habe nur die Bibel mitgenommen und bin in eine Almhütte da in Bayern auf die Berge gegangen. In eine Almhütte. Und da war über eine ganze Woche dort Bibel gelesen, gebetet, spaziert, auf der Wiese gelegen, die Wolken angeguckt. Das hat meine Seele so gut getan. Keine Nachrichten. Ich wusste gar nicht. Sind die Russen schon bis zum Rhein gekommen? Oder Amerikaner schon welche Pershing-Raketen abgeschickt? Nix. Weißt du, die Welt geht weiter, mit dir oder ohne dich. Aber du denkst, ich muss das ganz genau wissen, was da passiert. Klimawandel oder was alles ist. Die Massenmedien verdummen und versklaven die Menschen. Und hier, die stürzen so wie die Israeliten ins Unglück, ins Unheil. Des Teufels Waffe ist Propaganda. Hetze, Täuschung. Wir müssen ganz schnell was tun. Und das ist, wo ich hier predige. Lass dich nicht in Panik bringen. Wir müssen jetzt ganz schnell was unternehmen. Die Krankheit ist auch nicht von heute auf morgen zu dir gekommen. Sind auch schon viele Jahre schon sich angesammelt. Und jetzt merkt der Arzt, dass es schon Tennisball groß ist. Verstehst du, jetzt merkt er. Und deshalb, die Welt wird nicht untergehen. Mach weiter und sag, ende dein Leben und sag, lieber Gott, was kann ich anders machen? Fürchtet euch nicht, wir haben so schön das Lied gesungen. Nein, niemals allein, Gott lässt uns nicht allein. Fürchte dich nicht länger. Lass dich nicht in Panik bringen, die Welt ist voller negativen Berichte, negative Resultate. Die Pole schmerzen, die Erde kippt bald. Es wird so viel gejammert und geklagt und die Deutschen sind Weltmeister im Klagen und Jammern. Und denen geht's wirklich gut, wenn du genau anguckst. Ja. Heute wird nur bedauert und bemitleidet. Ah, mir geht's so schlecht. Weißt du, du sollst mal nach Afrika gehen. Und dann solltest du erleben, wo kein elektrischen Strom gibt, kein Wasser gibt und so weiter. Irgendwo in der dritten Welt. Da lernst du leben. Da lernst du mal von nichts zu leben. Verstehst du? Und dir geht's hier blendend. Du musst nur anrufen, kommt der Doktor, kommt die Pflege, kommt was weiß ich, was da alles kommt. Und dann wirst du versorgt, da kommt jemand vom Amt und dann kriegst du da irgendeinen Sozialladen, kriegst du günstig da ein paar gute Möbel. Ja, wir sind hier jetzt gut versorgt. Hör doch auf zu jammern, Bruder, Schwester. Wenn du Gott erleben willst, du musst die ganzen Klageweiber rausjagen und zum Teufel schicken. Die sollen da singen auf dem Leopoldplatz oder die sollen da am Breitscheidplatz jammern und klagen, aber nicht hier bei dir und bei mir. Höre Gottes Wort. Gottes Wort ist immer positiv. Gottes Wort ist lebendig und schärfer als wir zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, steht in meiner Bibel. Und so viele Menschen, die sind erschüttert, erschrocken und so weiter. Meine Bibel sagt, Psalm 34, Vers 20, der Gerechte geht durch viele Nöte, aber der Herr, er rettet ihn. Der geht durch viele Nöte. Können es 1000 Nöte sein, aber der Herr errettet ihn. Der Gerechte bleibt, ihm wird nichts erspart. Und dem Gerechten geht es besser am Schluss unterm Strich als dem Ungerechten. Wer soll das bezahlen? Zar Nikolaus. Verstehst? Der bezahlt es. Der Gerechte denkt und preist Gott, betet Gott an. Ich denke nur, der Hiob, der hat so viel Negatives erlebt, Geschwister. Und als seine Frau noch zu ihm kommt und sagt, sag doch deinem Gott ab, das bringt nichts. Das bringt nichts, guck mal, wir haben alles verloren. Wir haben nichts. Und dann sagt Weib, wir haben das Gute vom Herrn empfangen, soll man das Schlechte auch nicht nehmen? Weißt du, was passieren muss, was du lernen musst? Das Gute wie das Schlechte zu nehmen. Das Süße wie das Bittere. Warum heute die meisten Leute krank sind, ich sag's nicht, warum die Leute krank sind. Die meisten glauben sowieso mir nicht. Aber ich sag's nicht, weil aus der ganzen Nahrung die ganzen Bitterkräuter rausgezogen sind. Was du isst, ist nur Plastik. Ja, die Bitterkräuter. Fang an, Bitterkräuter zu essen. Ja, und du wirst merken, der Körper braucht Bitterkräuter. Und das Opfer in der Bibel musste mit Bitterkräuter behandelt werden. Ich habe hier, wir haben das Öl, wenn wir für Kranke beten. Wir haben hier ganz voll unten mit allen verschiedenen Stoffen. Das sind alles Kräuter, die Gott geboten hat. Wie bereitet man ein Salbungsöl? Und hier ist es. Und eigentlich haben wir das gar nicht gekriegt. Wir haben hin und her gesucht, bis wir so Öl zusammengekriegt haben. Oder die Mischung, was in der Bibel vorgeschrieben war, wie man das Öl zubereitet. Da muss man in den Esoterikladen gehen und viele andere Läden. Aber ja, in aller Liebe. Die meisten Christen haben gar keine Ahnung mehr von den ganzen Kräutlein und so weiter. Und dann wundern sich, ich bin so schwach, ich kann nicht. Verstehst? Fang an, gesund zu leben. Alles, was der liebe Gott gibt, fang an zu schlucken. Es ist gut. Auch die Bitterkräuter. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Brennnessel so gut ist. Verstehst du? Und dein Löwenzahn hier. Ja. Und alles. Eigentlich ist es Unkraut. Aber Gott hat sogar das Unkraut wachsen lassen. Nicht nur das Kräutlein da, die schönen Pflanzen. Und wie möchte man das Süße, das Nette, das Liebe? Ja, alles. Auch das Bittere gehört dazu. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Vielleicht braucht es irgendjemand. Hör auf Gottes Wort, was der Herr dir sagt, wie Gott dich führt. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Ermutigung ist Glaube. Entmutigung ist Antiglaube. Sobald du entmutigt bist, funktioniert nichts mehr bei dir. Da kann der beste Arzt dich aufsuchen, der wird dir nicht helfen können. Und deshalb, das Land ist wunderbar, das ist also fantastisch, aber die Riesen, die 12 Spione, die haben negativ, die haben gute Berichte nach Hause gebracht, aber 10 haben Mist erzählt den Leuten. Und deshalb, du solltest auch nicht allen Predigern glauben, was die alles erzählen. Wir sind arme, elende Sünder. Nein, ich bin ein Sünder, aber ich habe die Gnade gefunden. Und ich lebe aus der Gnade Gottes, Halleluja. Ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur? Ich lasse mich nicht moralisch fertig zu machen, wenn ich das und das nicht tue. Ich kann den Armen helfen, wenn ich den Armen helfen will. Aber wenn ich nicht will, muss ich nicht. Ich bin nicht verpflichtet, nur nebenbei. Sie sahen das Land, aber aus ihrer Perspektive. Und wir sind vorgekommen wie Ameisen. Hör doch auf mit deiner Kleinkariertheit. Wir sind vorgekommen wie Ameisen. Wenn du diesen Glauben wenigstens gehabt hättest, was die eine Ameise hat. Und die Bibel sagt, geh zur Ameise, du Faul, und lerne. Ja, wir sind so klein gewesen. Was bin ich? Euer einer wird 1000 jagen. Lies mal die Bibel. Studier die Bibel. Die Leute wurden entmutigt durch die 10 Kundschafter. Wir können nicht. Aber was sagt Jesus hier, Markus Kapitel 16, Vers 17? Die da glauben, Zeichen werden ihnen folgen. Es werden Zeichen geschehen. Glaubst du wirklich, dass Gott noch was tun kann? Oder soll der Gott in Rente gehen und stempeln oder sich abmelden? So, wenn ich die Kirchen angucke und die vielen Gemeinden angucke, es sieht so aus, als wenn Gott versagt hat. Wo sind die Zeichen? Wo sind die Wunder? Wo sind die Verheißungen? Hältst du dich daran fest? Hält dich der Herr. Weißt du, das Schönste dabei im christlichen Leben ist, ich werde gehalten. Ich muss den Herrn nicht halten. Er hält mich. Ich lasse dich nicht fallen, sagt der Herr. Und leg dich auf Gott fest. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Das, was du geben willst, dem Herrn, das gib, das tu. Und du wirst merken, das, was du glaubst, das wirst du sehen, das wirst du erleben, das wirst du erfahren. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Glaubst du das? Jacko war hier mal bei uns, als der Sohn Junior war da, aber da hat mir Bilder und Filme mitgebracht von seinem Vater. Sein Vater in Amerika war ein glaubensvoller Held. Und wir haben hier das Buch Die Pioniere Gottes oder des Glaubens, und da wird vom Jacko berichtet, wenn jemand kam zu ihm und war krank und so weiter, und er hat mit den Leuten wirklich durchgebetet und hat wirklich effektive, vollkommene Heilung gehabt. Und da kamen Leute mit Krücken, ich habe im Film selber gesehen, dann nimmt er die Krücken, glaubst du an deine Heilung? Ja, dann hat er die Krücke genommen, zerbrochen und sagt, so, sei geheilt. Verstehst du? Ja, aber so viele Leute, die suchen, wo ist die Krücke geblieben? Und ich weiß sowas, bei diesen ganzen Heilungsversammlungen. Viele Leute glauben gar nicht richtig dem Herrn. Die sagen, ja, ich glaube, aber sie glauben nicht, ja, wenn wirklich drauf ankommt. Dein Tagesablauf soll positiv vom Glauben erfüllt sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Ja, und dann gehst du vorwärts. Viele Christen haben sich aufgegeben, resignieren, sind verzweifelt, machen nicht mehr weiter. Ich möchte dir Mut machen durch diese Predigt hier. Mach weiter, gib dich nicht auf. Hör nicht auf diese negativen Stimmen in deiner Umgebung. Da kommen Leute, ich sehe das ganz groß noch bei Billy, bist du schon geheilt? Fühlst du dich besser? Wer fühlt sich besser? Streckt die Hand hoch. Verstehst du? Das ist Unsinn. Wir müssen uns nicht was fühlen. Ich muss glauben. Die Bibel sagt, glaube und es wird geschehen. Und nicht fühle und es wird was geschehen. Fühlst du dich besser? Manchmal fühle ich mich miserabel. Aber ich glaube, Gott wird mich aufrichten, Gott wird mich stärken. Ja. Glaubst du wirklich an die Macht Gottes, an seine Herrlichkeit, an seine Kraft? Erlaube Gott in deinem Leben zu wirken. Gib dich nicht auf. Gott will dich erbauen. Ja, und er will dich ermutigen. Akzeptiere nicht negative Gedanken, egal woher sie kommen, wer sie dir einflößt. Und der Teufel wird dir einflößen. Du bist schwach, siehst nicht. Du bist so arm, du hast kein Geld. Wir können in keinen Urlaub gehen, weil wir kein Geld haben. Ja, du beschränkst dich selbst durch den Geist des Mangels. Du engst dein Inneres ein. Fang an, deinen Horizont zu erweitern. Fang an, durch den Glauben zu sehen. Ich sehe, wie der Herr Türen aufmacht. Ja, bete so lange, bis du ein Rema-Wort bekommst. Bis du eine Offenbarung vom Heiligen Geist bekommst. Du solltest nicht einfach durch die Wand gehen. Du brauchst eine Offenbarung Gottes in deinem persönlichen Leben. Wir wählen Gott. Darüber werde ich morgen noch sprechen. Ich möchte jetzt mal so langsam zum Schluss kommen und einfach dich ermutigen. Vertraue dem Herrn in kleinen Dingen. Lass dem Teufel nicht, dass er das Unkraut in deinem Leben sieht und dass du zu Schanden wirst. Meine Bibel sagt, keiner wird zu Schanden, welcher Gott vertraut. Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin bei dir, egal was passiert, egal was geschieht. Verzweifle nicht in deiner Situation. Gott ist groß, Gott kann. Und weißt du, du musst dich nicht nach anderen Menschen orientieren. Orientiere nach deinem Inneren. Was sagt der Geist deinem Geist? Und die Bibel sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gläubigen sagt. 7-mal. Ja. Achte, was der Geist sagt. Du musst das Reich Satans kennen und das Reich Gottes kennen. Und du musst genau unterscheiden, ist das vom Herrn? Ist das ein Rema? Ist das ein inspiriertes Wort Gottes? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ja. Denk an Sarah. Wir können ja etwas dem Herrn zutrauen und sagen, ja Herr, ich vertraue, ich weiß, ich bin schwach, ich weiß, ich kann es nicht, auf mich könnt ihr nicht verlassen, aber auf den Herrn könnt ihr euch verlassen, Halleluja. Der Mensch, bevor er sich bekehrt, lebt unter den Riesen, lebt unter Satans Macht, aber in dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, wird Satans Macht gebrochen. Wir denken oft, Gott kann mir nicht helfen. Er ist zu weit weg. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? In dem Moment, wenn du wirklich verstehst, was ich sage, in dem Moment war Gott, Jesus, so nah wie noch nie in seinem ganzen Leben. Der war ganz nah am Kreuz, hat ihn festgehalten. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Gott hat seinen Sohn nicht verlassen. Er hat sich öffentlich zu seinem Sohn bekannt. Plötzlich hat er die Sonne ausgeschaltet für 3 Stunden. Die Erde beben lassen. Gott hat sich bekannt zu seinem Sohn. Gott gibt uns nicht auf, Brüder und Schwestern. Gott gibt uns ein erfülltes Leben, wenn wir ihm vertrauen. Das Land ist gut. Und deshalb, die Verheißungen sind gut. Aber die Frage ist, glaubst du an die Verheißungen oder glaubst du an die Widerstände, an die Schwierigkeiten, die auf dem Weg dorthin sind? Gottes Wort ist positiv. Gottes Wort ist immer positiv. Gott sagt, ich will dich heilen und alle deine Krankheiten will ich von dir nehmen. Ich will dich reinigen, ich will dich heiligen. Ja, ich will dich zum Leben bringen. Und da hier im Psalm 34, Vers 19, viele sind ja der Leiden der Gerechten, aber der Herr rettet sie von allem. Viele sind der Leiden der Gerechten. Wenn ich so die Christen angucke, da hapert es, dort fehlt es, dort knackt es, dort knistert es. Aber Halleluja, aber der Herr rettet ihn von allem. Gott möchte dich von allem retten. Und ich will dich ermutigen, richte deine Gedanken auf den Herrn Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. David glaubte, er wird vor dem Saul fallen. Und was ist passiert? Er geht zu den Philistern, wird blöd, benimmt sich wie ein Blöder und wird sein Knecht. Das, was du glaubst, das wirst du. Der Saul ist ständig hinter mir her, der Teufel ist hinter mir her, Krankheit ist hinter mir her. Unfall ist hinter mir her. Ich bin fast wie verflucht, wie verhext. So kommen sich manchmal Christen vor. Gib das negative Denken auf. Lass dich nicht beirren. Wenn du Jesus hast, dich kann niemand mehr verfluchen. Christus in uns macht uns so stark. Aber wenn du nicht in Christus bist, bist du ja wie ein Blatt im Wind. Das Negative, die Sünde, dringt dann mit Gewalt in dein Leben hinein. Und der Teufel versucht von außen dein Leben zu beeinflussen. Der Teufel kann nicht deine Gedanken lesen. Das kann er nicht. Zu blöd ist er. Weil er ist ja gefallener Engel und er weiß nicht, was schon inzwischen passiert ist bei dir. Aber er kann die negative Gedanken einimpfen. Hast du schon gehört? Der kann dir alles schwarz und grau malen, in dunklen Farben. Ja. Entweder hörst du die Stimme Gottes oder gar keine Stimme. Und die anderen Stimmen verwirren dich, bringen dich durcheinander. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich uns offenbarst, dass wir deine Stimme immer wieder hören können. Und ich bitte dich, Heiland, von ganzem Herzen, hilf meinen Geschwistern, dir zu vertrauen, konsequent deinen Weg zu gehen. Und befreie mich, befreie uns von der öffentlichen Meinung, von Menschensatzungen, von den ganzen negativen Geistern und Gedanken, sogar von den negativen Menschen, die uns umgeben, die uns manchmal sich in den Weg stellen. Erlöse uns von dem Bösen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern bring uns durch die Versuchung, lieber Heiland, und gib uns einen kindlichen Glauben, und damit wir uns nicht einreden und ausreden lassen alles. Nein, dass wir nicht zur Verzweiflung kommen. Ich vertraue dir, allmächtiger Gott. Ich hoffe und baue auf deinen Namen, auf deine Verheißung, auf dein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Und du, der du das gute Werk in uns angefangen hast, in meine Geschwister, wo sie auch immer sind jetzt in diesem Augenblick, du hast das gute Werk angefangen und du wirst auch vollenden. Und du hast ja aus Ägypten rausgeführt, die Israeliten, und du wirst in das gelobte Land sie hineinbringen. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Du bist der wunderbare Anfänger und Vollender. Amen.